Wir haben vor der Pause begonnen mit diesem traurigen Lebensabschnitt Davids, wo er in schwere Sünde gefallen ist. Ehebruch, Mord, um das Schlimmste zu nennen. Dann kommt Kapitel 12, Vers 1. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sprach zu ihm: Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der Reiche hatte Kleinvieh und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte aber gar nichts, als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er nährte es, und es wurde groß bei ihm und mit seinen Kindern zugleich. Es aß von einem Bissen und trank aus einem Becher und schlief an seinem Busen. Und es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Reisender zu dem reichen Mann, und es dauerte ihn, von seinem Kleinvieh und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, wie er zu ihm gekommen war. Und er nahm das Lamm des armen Mannes und richtete es zu für den Mann, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dieses getan hat, ist ein Kind des Todes. Und das Lamm soll er vierfältig erstatten, darum, dass er diese Sache getan und weil er kein Mitleid gehabt hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Man weiß zunächst nicht, wie viel später nach der Sünde mit Bathseba Nathan zu David gekommen war. Aber wir können es in der Folge dann schließen. Es war nämlich kurz vor der Geburt des Kindes. Das heißt, 3/4 Jahre später. Eine Schwangerschaft geht ja etwa 9 Monate. Also nicht sogleich. Und man kann daraus schließen, dass David diese 9 Monate in seiner Sünde verharrte. Er war nicht umgekehrt. Und wir sehen auch, Nathan kam nicht zu David und hat gleich im Klartext die Schuld aufgedeckt, sondern er hat es versucht über ein Gleichnis. Und David hat sich dann eben selber gefangen. Als er ihm sagte, du bist der Mann, realisierte er, jetzt kann ich nichts mehr vertuschen. Ich war so wütend auf den Mann der Geschichte und dabei habe ich genauso gehandelt gegen Uria. Die Reaktion Davids in Vers 13: Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Nur, weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so soll auch der Sohn, der dir geboren ist, gewisslich sterben. Und Nathan ging nach seinem Haus. David tut Buße und er sagt nicht einfach wie damals Saul. Ich habe hier verwiesen auf 1. Samuel 15:30. Als Saul überführt wurde, sagt er: Ich habe gesündigt. Nun ehre mich vor den Ältesten. Also da merken wir sofort, wie viel wert diese Buße war. Und er sagt auch nicht: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe gesündigt. So ehre mich. Aber David sagt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und in erster Linie würden wir ja denken, er hat gegen Uria gesündigt, er hat gegen Bathseba gesündigt und so weiter. Aber er erkennt, dass seine Sünde im tiefsten eigentlich Sünde gegen Gott ist. Und die Reaktion ist so eindrücklich, der Prophet kann ihm sofort die Vergebung Gottes zusprechen. Das haben wir bei Saul auch nicht gefunden, diesen Zuspruch nach seiner Buße in Anführungsstrichen. Aber gleich sagt Nathan, und trotzdem kommst du, David, unter die Zucht Gottes. Es ist zwar vergeben, aber unter die Zucht kommst du trotzdem, und zwar damit die Feinde Gottes nicht Grund haben, weiter zu lästern und zu sagen, seht ihr, das ist das Volk Gottes, die sündigen, und dann können sie sagen, es tut mir leid, und dann ist schon alles wieder gut. Er sagt, du musst um die Zucht Gottes kommen, wegen den Feinden Gottes. Du hast Anlass gegeben zur Lästerung. Also er hat den Namen Gottes vor den heidnischen Völkern verunehrt. Und so muss das Kind sterben. Und schon zuvor hat David gesagt, welche Zucht kommen soll, Vers 11, so spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem Haus Unglück über dich erwecken, also aus deiner Familie. Und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass ihr bei deinen Frauen liege vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan, ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Unglück über die Familie und Schändung von Frauen Davids. David hat in seiner Reaktion gesagt, der reiche Mann soll das Lamm vielfältig erstatten. Das Lamm, das dem Armen wie eine Tochter war. Als erstes das Kind, das Bathseba gebar, starb. Noch im gleichen Kapitel. Aber später werden wir sehen, verliert David auch Amnon, der durch seinen Bruder Absalom ermordet wird. Später tötet Joab Absalom und da ist der dritte Sohn weg. Und noch später wird auch Adonia getötet, so dass vier Söhne Davids sterben müssen. Entsprechend seinem königlichen Urteil, es soll vielfältig erstattet werden. Also sehr, sehr eindrücklich. Wir haben hier das Prinzip, Gott züchtigt, obwohl Vergebung da ist. Und das ist auch sehr wichtig in Verbindung mit Gemeindezucht. Gemeindezucht hat das Ziel, den Betroffenen zur Buße zu leiten. Aber es ist bei weitem nicht die einzige Aufgabe. Eine zweite Aufgabe ist, dass die Feinde Gottes, also die Ungläubigen, keinen Grund haben zur Lästerung. Und ein dritter Grund besteht in dem Grundsatz aus 2. Timotheus, ein 1. Timotheus 5, wo gesagt wird, Vers 20, das Älteste, wenn sie sündigen, fortdauernd sündigen übrigens, die sollen öffentlich überführt werden. Das darf man ja normalerweise nicht tun, Christen öffentlich überführen. Aber bei Ältesten, die eine so verantwortungsvolle Position einnehmen und die in der Sünde weiterfahren, die müssen öffentlich überführt werden. Begründung, damit auch die übrigen Furcht haben. Also gerade, damit es eine Hilfe ist für andere, damit sie nicht in die Sünde fallen. Und das Beispiel Davids, diese Zucht, die sich über die kommenden Kapitel erstreckt, will uns helfen, dass wir nicht leichtfertig über Sünde und Vergebung nachdenken. Wir denken, ja, wir können irgendwie sündigen, dann Buße tun, es ist vergeben, alles ist okay. Nein, die Zucht Gottes ist damit nicht einfach weg. Und das ist übrigens auch in unserer Schweizer Rechtsprechung so. Wenn jemand vor Gericht Reue zeigt, hat das einen Einfluss aufs Urteil. Also bei völlig verhärteten Typen wird das Gericht auch sehr hart kann sehr hart werden in der Urteilsverkündigung. Wenn aber Reue da ist, hat es einen Einfluss und wirkt kann deutlich mildernd wirken, aber nicht so, dass man sagt, es gibt keine Strafen. Und ich denke auch in der Kindererziehung kann das manchmal wichtig sein, dass selbst wenn Kinder dann sofort etwas einsehen, das ist etwas Handfestes, dass es doch irgendwie eine Konsequenz gibt. Dass sie einfach erinnert, es ist in Ordnung, ich habe das mit meinen Eltern, habe das auch bereut, ich habe das auch gesagt, aber unter Umständen, dass sie doch irgendeine Arbeit machen müssen oder irgendeine Konsequenz haben, damit sie diese Dinge nicht allzu leichtfertig nehmen. Das ist also ein göttliches Prinzip, was wir aus der Zucht Gottes mit uns Menschen lernen können. Aus dieser Reue heraus entsteht dann Psalm 51, von dem wir in der inspirierten Überschrift lesen. Psalm 51, Vers 1, dem Vorsänger, ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Er hat also das in der Folge gedichtet: Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen, wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde, denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt werdest, wenn du redest, rein erfunden, wenn du richtest. Siehe, ich in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. David wurde also nicht nur seine Sünde bewusst, sondern auch seine verdorbene Natur. Und das ist auch etwas Wichtiges, wenn wir als Gläubige Buße tun über etwas, dass wir nicht nur die Tat bereuen, sondern dass wir auch wieder neu sehen, wie verdorben unsere von Adam geerbte sündige Natur ist. Wie der Römerbrief nennt, das Fleisch oder die Sünde. Bei David lernen wir, was wirkliche Buße ist. Und Gott gibt dann auch Trost. Also es ist also nicht so, dass Gott dann Zucht auf Zucht gibt. Bathseba bekommt in Kapitel 12 später, David heiratet sie ja, und dann bekommt sie noch ein Kind, David nennt es Salomo, Vers 24. Frieden. Oder Mann des Friedens. Und da heißt es, und der Herr liebte ihn. Und er sandte durch Nathan den Propheten und gab ihm den Namen Jedidiah. Das heißt, der Geliebte des Ewigen. Um des Herrn willen. Also, über diesen Irrweg, über diese Linie kommt schließlich Salomo, der dann die Königsdynastie weiterführen soll. Also erstaunliche Gnade. Das erinnert einen so richtig an das Lied Amazing Grace, How Sweet the Sound. Erstaunliche Gnade. So herrlich ist der Klang. Gnade, die einen so verdorbenen Sünder wie mich gerettet hat. Einst war ich blind, aber jetzt sehe ich. Das hat übrigens ein ehemaliger Sklavenhändler, hat das gedichtet, das Lied, nach seiner Bekehrung. Also Gottes Gnade, die auch wieder Mut macht, dass David weitergehen kann, weil er Buße getan hat. Aber was wir in den folgenden Kapiteln sehen, der David ab 2. Samuel 11 ist nie mehr derselbe David wie früher. Es ist etwas gebrochen in David, was nie mehr zurückkam, obwohl er in der Gnade Gottes weitergehen durfte. Das hilft uns, eben die Sünde des Ehebruchs genug schwer einzuschätzen. 2. Samuel 13, da lernen wir, das Böse frisst nun weiter. Absalom hat eine schöne Schwester namens Tamar. Und Amnon, ihr Halbbruder, liebte sie. Er liebte sie so, dass es ihm zum Krankwerden war. Und schließlich hat er einen Trick, wie er sie vergewaltigen kann. Und zwar stellt er sich krank und sagt dann seiner Schwester oder Halbschwester Tamar, sie soll ihm Kuchen backen. Die sind dann nur ihm serviert und das Zimmer ist zu und dann vergewaltigt er sie. Das Tragische ist, das hebräische Wort für diese Kuchen heißt Levivot oder modern hebräisch Levivot. Lev heißt Herz. Ja? Zum Beispiel, es gibt einen Namen Labhart. Das ist hebräisch Herz und dann nochmal Herz, Hart. Oder Lebherz. Einmal hebräisch, einmal deutsch, das sind so jüdische Geschlechtsnamen. Also, das ist ein Herzkuchen. Ein Lebkuchen. Das kommt daher. Der Lebkuchen ist ein Herzkuchen. Also ein Kuchen in Herzform. Und das musste sie ihm backen. das symbolisierte für ihn dieses Verliebtsein, aber es war eben eine bösartige Liebe. Eine sündige Liebe, und er vergewaltigt sie in ganz dramatischer Art und Weise, wie das hier beschrieben wird. Und David hört davon, Vers 21, und der König David hörte alle diese Dinge und er wurde sehr zornig. Mehr geschah nicht. David hasste die Sünde. Und es war sogar nicht nur irgendeine Hurerei in der Bibel, außer ehelicher Geschlechtsverkehr, es war sogar Blutschande. Nach 3. Mose 18, Vers 9 ist die Beziehung zu einer Halbschwester unerlaubt. Aber David, der Richter Israels, tut nichts. Er muss sich dauernd erinnern, ich habe Hurerei, Ehebruch, wie soll ich da gegen meine Söhne vorgehen? Obwohl das noch eine Stufe weiter ging, durch Blutschande. Noch perverser. Das Böse frisst also weiter. Absalom hasst seinen Bruder. Vers 22. Aber 2 Jahre lang sagt er ihm weder Gutes noch Schlechtes. Und dann ermordet er ihn. Absalom muss fliehen. Und David sehnt sich dann nach seinem Sohn Absalom. Was soll er diesem Mörder sagen? Er selber ist ja auch ein Mörder geworden. Er hat also nicht mehr die Kraft, das moralische Gewicht durchzugreifen. Wie soll einer, der zum Beispiel die Position als Ältester einnimmt in einer Gemeinde, wie soll der Kraft haben, im Fall von Unzucht oder Ehebruch ein moralisch wirkendes Wort zu sagen, wenn er das selber hinter sich hat? Er hat gar keine... Natürlich kann er sagen, ich habe Buße getan, ich habe alles geordnet, aber er hat in dieser Stellung nicht mehr das Gewicht. Und das sehen wir so tragisch bei David. Er hasst das Böse, er ist zornig, aber er ist wie ein gebundener David. Und dann diese Liebe zu Absalom, die wird uns noch mehr beschäftigen. Vers 39, und der König David sehnte sich, zu Absalom hinauszugehen, denn er hatte sich über Amnon getröstet, dass er tot war. Kapitel 14, David in dieser eigenartigen Liebe zu Absalom, die hängt aber mit den natürlichen Eigenschaften seines Sohnes zusammen. Diese Schwäche nun Davids wird von Joab ausgenutzt. Und er schickt zu David eine ganz schlaue Frau, die ähnlich handelt wie der Prophet Nathan. Mit einer erfundenen Geschichte. Und diese erfundene Geschichte soll David klar machen, schau, Gott ist ein Gott der Liebe. Und er möchte doch, dass das, was zerrissen ist, wieder zusammenkommt. Gott möchte nicht, dass der Mensch verstoßen ist, um ihm deutlich zu machen, eigentlich solltest du Absalom zurückholen. Ein Schlüsselvers, der Vers 14. Denn wir müssen gewisslich sterben und sind wie Wasser, das auf die Erde geschüttet ist, welches man nicht wieder sammeln kann. Und Gott nimmt nicht das Leben weg, sondern er sinnt darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibt. Das ist so falsch. Das Ganze ist ja wahr. Gott will Verstoßene zurückholen. Aber sie wendet das an auf jemanden, der überhaupt keine Reue und überhaupt keine Buße zeigt. Und das erinnert so oft an diese schwächliche christliche Liebe, die heute propagiert wird, die immer auf Kosten der Wahrheit und der Moral geht. Also, ja, man kann ja nicht so sein und schau, Gott möchte doch, dass wir alles schön haben zusammen. Ja, natürlich. Das will er auch. Aber es braucht Buße. Und schließlich kommt also Absalom zurück nach Jerusalem. Und David kann dann doch so hart sein, dass er ihn 2 Jahre lang nicht besuchen darf. Das bringt er fertig. Aber schließlich kommt es doch dazu, dass dann Absalom wieder vor den Vater kommt. Und schauen wir den Schlüsselvers in Vers 33. Da begab sich Joab zu dem König und berichtete es ihm. Und er rief Absalom. Und er kam zu dem König und warf sich auf sein Antlitz zur Erde nieder vor dem König. Und der König küsste Absalom. Eine bewegende Szene, wie beim verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn kommt zurück und der Vater liebt ihn so und küsst ihn. Das kennen wir doch aus der Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber die Geschichte geht ein bisschen anders weiter hier. Es gibt hier Versöhnung ohne Gerechtigkeit, ohne Wahrheit. Ich habe verwiesen auf Lukas 15, 18 bis 21. Der verlorene Sohn kommt zurück, nachdem er sich gesagt hat, ich will sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, gegen Gott und gegen dich. Und er kommt und der Vater umarmt ihn und küsst ihn zärtlich. Es gibt eine Wiederherstellung, aber über die Buße, über die Umkehr. Und Absalom ist hier ein Paradebeispiel beeindruckender männlicher Schönheit und gemeinster Durchtriebenheit. Ich lese Vers 25. Und in ganz Israel war kein Mann wegen seiner Schönheit so sehr zu preisen wie Absalom. Von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel war kein Fehl an ihm. Und dann kamen noch seine tollen Haare dazu. Aber die weiteren Verse zeigen, der ist so durchtrieben. Und noch schlimmer wird es in Kapitel 15. Absalom hat also etwas sehr Charismatisches an sich. Charismatisch in dem Sinn, also etwas Anziehendes. Man spricht ja von Regenten, die charismatisch sind, in dem Sinn, dass sie das Volk richtig so gewinnen können für sich. Einnehmen können. Das hatte dieser unglaublich schöne, perfekte Mann. Kein Fehl an ihm, ja? Und zwar von der Fußsohle bis zum Scheitel. Also absolut ein perfekter Körper. Und der Mann Absalom kann die Leute so richtig hinter sich herziehen und macht das auf ganz gemeine Art. Er sagt, sie sollen nicht mehr zu David gehen, wenn sie ein Gerichtsproblem haben. Das löst er besser für sie. Dass sie garantiert Recht bekommen. Und so wiegelt er das Volk von David ab und schließlich lässt er sich notabene in Hebron zum Gegenkönig ausrufen. Jetzt kommt es zum Umsturz. David muss fliehen aus Jerusalem, aber viele Nichtjuden halten ihm die Treue. Wir lesen in Vers 18 von 600 Gatitern. Also Philistern, die sich David angehängt haben und ihm auf der Flucht beistehen. Viele Nichtjuden halten zu David. Und dann wird so eindrücklich beschrieben, der Weg des verworfenen Königs über den Bach Kidron zum Ölberg. Ich lese Vers 23. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme und alles Volk ging hinüber. Und der König ging über den Bach Kidron, Kidrontal, zwischen Zionsberg und Ölberg ist das Kidrontal, über den Bach Kidron. Und alles Volk zog hinüber nach dem Weg zur Wüste hin. Hinter dem Ölberg beginnt die judäische Wüste. Und siehe, auch Zadok war da und alle Leviten mit ihm, die Lade des Bundes Gottes tragend. Und dann, Vers 28, Vers 30, David aber ging auf die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte, während er hinaufging und sein Haupt war verhüllt. Und er ging barfuß und alles Volk, das bei ihm war, hatte ein jeder sein Haupt verhüllt und ging unter Weinen hinauf. Und so geht David in die Wüste davon. Erinnert uns das nicht später an den großen Sohn Davids, der in Johannes 18 über den Kidronbach geht, zum Ölberg und weint im Garten Gethsemane. Aber im Gegensatz zu David geht er dann nicht ab in die Wüste, und da wäre der Herr sicher gewesen. Vielen Juden in der Vergangenheit hat die Wüste, die judäische Wüste, Zuflucht geboten, wenn sie verfolgt waren. Aber der Herr Jesus ging zum Ölberg und dann ließ er sich dort festnehmen und er ging ans Kreuz vor den Toren Jerusalems. Aber er hätte die Gelegenheit gehabt, wie David, auf die Berghöhe zu gehen und dann in die judäische Wüste zu flüchten. Aber um uns zu retten, ging er nicht den Weg wie David. Aber trotzdem sehen wir in diesem traurigen, verworfenen König, der weinend über den Bach Kidron zum Ölberg geht, eine wunderbare Vorschattung hin auf den Herrn Jesus. Die Anhöhe des Ölberges ist übrigens interessant. Es heißt dort, dass David dort jeweils anzubeten pflegte. Vers 32. Auf dem Gipfel. Der Gipfel des Ölbergs ist nämlich der Ort, wo der Altar für die rote Kuh stand. Das wichtigste Opfer in Israel. Und dieser Punkt, der höchste Punkt des Ölberges, ist mit dem höchsten Punkt des Tempelberges, das ist der Fels im Felsendom, durch eine Linie verbunden, die exakt in einen rechten Winkel zur Ostmauer bildet. Wobei die Ostmauer, die hat man so gebaut, in Anlehnung an den Eckstein, den Felsen, im Felsendom, der war nämlich Fundament und Eckstein in einem. Die Westböschung, die natürliche, ist parallel zur Ostmauer. Aber so sind diese beiden Gipfel, das Allerheiligste mit dem Felsen, wo die Bundeslade war, und der Altar auf der Berghöhe des Ölberges so miteinander verbunden. Das nur, weil hier konkret diese Anhöhe des Ölberges genannt wird, wo David anzubeten pflegte. Etwas Tragisches: sogar in diesem Umsturz ging sogar Ahitophel, das war der Ratgeber Davids, auf die Seite von Absalom. Und das war ganz schlimm für David, weil der Mann hatte ein so scharfes, politisches Urteilen, was er sagte, das war einfach immer richtig. Also menschlich gesprochen. Und das war eigentlich die größte Gefahr für David. Und so betete David auf der Flucht noch, dass Gott den Rat Ahitophels betören soll. Vers 31. Da sprach David: Betöre doch den Rat Ahitophels, Herr. Und dann kam noch einer, der zu David hielt, Husai, der Akiter. Und David sagt: Du gehst zurück als Spion zu Absalom. Und tatsächlich, dieser Husai schleicht sich bei Absalom ein und es gelingt ihm, das Urteil von Ahitophel zu kippen. Ahitophel sagt zu Absalom: Du musst jetzt sofort David nachjagen und dann kannst du ihn umlegen. Und hätte man seinen Rat befolgt, menschlich gesprochen, wäre das der sichere Tod Davids gewesen. Und Husai kann sagen: Also sonst ist der Rat von Ahitophel immer richtig, aber diesmal nicht. Das ist auch ganz logisch. Das sind doch alte Veteranen, die mit David gegangen sind. Gegen die hast du keine Chance. Und David übernachtet sowieso nicht beim Volk. Der ist sowieso irgendwo abseits. Das wird schief gehen. Und Absalom ist dann überzeugt, Husais Rat, das ist wirklich besser. Und Ahitophel, als er sieht, dass sein Rat abgelehnt wird, geht dann weg und begeht Selbstmord. Also eine ganz dramatische Geschichte, was da so zu und her geht. Also dieser Husai geht zurück, betört den Rat Ahitophels, und die treuen Priester Zadok und Abiatar, die haben die Bundeslade zum Ölberg gebracht, denen sagt David: Geht wieder zurück in die Stadt. Die sollen auch gewissermaßen als seine Verbündeten in Jerusalem zurückbleiben. 2. Samuel 16. Ziba, das war der Knecht von Mephibosheth, diesem Gelähmten, der verleumdet bei David seinen Herrn Mephibosheth. Also David bekommt das noch als Geschenk mit. Also dieser Mephibosheth, für den du so viel getan hast, das ist eigentlich ein ganz verdrehter Mensch. Muss er das auch noch mitnehmen, diesen Ballast? Dann lesen wir von einem Simei, der schoss David Steine nach und fluchte ihm. Die Leute mit David fanden, du musst den bestrafen. Und David sagt, lasst ihn, das nehme ich quasi als Zucht aus der Hand Gottes. Wenn, vielleicht muss das so sein, dass er mir so flucht. David geht seinen Weg. Und das zeigt wieder seine Demut. Er erträgt diese Schande. Wie gesagt, Hussein schleicht sich als Spion bei Absalom ein, das ist 15 bis 23. Und dann kommt es zu einer ganz schlimmen Sache. Und das ist wieder der Rat von Ahitophel. Ahitophel gab Folgendes als Rat. Vers 22. Da schlug man für Absalom ein Zelt auf dem Dach auf. Und Absalom ging ein zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen von ganz Israel. Der Rat Ahitophels aber, den er in jenen Tagen riet, war, wie wenn man das Wort Gottes befragte. Also war jeder Rat Ahitophels sowohl für David als auch für Absalom. Also auf dem Dach schändet Absalom die zurückgebliebenen Nebenfrauen Davids. Und das war ein Rat von Ahitophel. So teuflisch, so gemein. Und dabei erfüllt sich aber die Prophetie von Nathan. Wir haben doch gelesen in Kapitel 12, Vers 11, so spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem Haus Unglück über dich erwecken. Das ist die Rebellion von Absalom. Und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen liege, vor den Augen dieser Sonne. Also diese Schändung war gewissermaßen in der Öffentlichkeit auf dem Dach. Und musste natürlich David irgendwie an seine Erfahrung mit dem Dach und Bathseba erinnern. Also grausame Zucht oder schwere Zucht, die man kaum verstehen kann. Gottes Wort erfüllt sich. 2. Samuel 17. Genommen. Der Rat Ahitophels würde David den sicheren Tod bringen, aber Hussai kann ihn betören. Und warum? In der Souveränität Gottes lag der Plan, Absalom muss sterben. Der Schlüsselvers ist Vers 14. Und Absalom und alle Männer von Israel sprachen, der Rat Husseis des Akiters ist besser als der Rat Ahitophels. Aber der Herr hatte es so angeordnet, um den guten Rat Ahitophels zunichte zu machen, damit der Herr das Unglück über Absalom brächte. Obwohl das mit Trick und List und alles so geschieht, sehen wir, dass Gott in allem seine Hand drin hat. Das ist die Souveränität Gottes. Unrecht, Lüge und so weiter wird damit nicht gerechtfertigt. Aber es zeigt, dass Gott selbst über den Tricksen der Menschen und ihren Lügen steht. Ahitophel begeht, wie gesagt, darauf Selbstmord. Und nun ist eine Beobachtung interessant. Wenn man 2. Samuel 11, 3 liest und 23, 34, findet man heraus, dass Ahitophel der Großvater von Bathseba war. Jetzt können wir natürlich mutmaßen. War das nicht Rache für seine Enkelin, dass der auf die Seite von Absalom ging und so Gemeines gegen David eben riet? Das können wir daraus wohl schließen. David wird im Weiteren durch Spionen unterrichtet, wie es so in Jerusalem zu und her geht, 15 bis 22. Und dann aber mit Verspätung kam es zu einer Verfolgung. Absalom verfolgt seinen Vater. 24 bis 26. Das ist der verlorene Sohn, der von seinem Vater geküsst, und jetzt verfolgt ihr seinen Vater. Aber es gibt auch andere. Shobi, Makir und Barzillai versorgen David auf der Flucht mit Nahrung. 27 bis 29. In Kapitel 18 kommt es zu einem erbitterten Bürgerkrieg in Israel. David will aber Absalom mit Samthandschuhen anfassen. Er gibt die Anweisung in Vers 5, und der König gebot Joab und Abisai und Ittai und sprach: Verfahrt mir gelinde mit dem Jüngling, mit Absalom. Es ist unglaublich, wie der immer noch von seinem lieben Absalom spricht. Gelinde mit meinem Jüngling, mit Absalom. Es ist schon so, dass vielleicht die eigene Familie ist der Bereich, wo wir am meisten blind sein können. Es kann unter Umständen auch gerade anders sein, ja. Aber das ist oft, das gehört zu einer gewissen menschlichen Schwäche, die jetzt bei David im Fall von Absalom so ausgeprägt war. Aber wir können auch wieder mutmaßen, warum? Er konnte sich über Amnon, über seinen Tod konnte er sich trösten. Aber nach Absalom sehnte er sich so. Das war einfach der perfekte Junge. So schön. So charismatisch. So anziehend für die Volksmassen. David war eigentlich getäuscht durch dieses Äußere von Absalom. Ja, und darum also diese Anweisung. Absaloms Haare, die an früher Stelle so eindrücklich beschrieben sind, in 2. Samuel, die werden in diesem Kampf Absalom zum Verhängnis. Er bleibt in einem Baum hängen mit seinem Kopf und Joab und seine 10 Waffenträger töten ihn. 14 bis 15. Und die Reaktion, David wird dann erzählt, jetzt ist der ganze Umsturz ist gewissermaßen gerettet. Vers 33. David hört von dem Tod Absaloms. Da wurde der König sehr bewegt und er stieg hinauf in das Obergemach des Tores und weinte. Und während er ging, sprach er also: Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Statt gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Also diese Anhänglichkeit ging deutlich übers Maß hinaus. Und das hat auch schwere Konsequenzen. In Kapitel 19 wird das Ende des Bürgerkrieges, die Rettung nach dem Umsturz, wird eigentlich zur Trauer über den Sieg. Der Tag des Sieges wird zu einem Tag der Trauer. Und Joab als Heeresoberster realisiert, wenn David jetzt weitergeht und dieses Spiel so weiterführt, wird das ganze Volk sich von ihm abwenden. Die sagen sich, wir riskieren unser Leben und kämpfen für dich im Bürgerkrieg und dann sagst du, Absalom, mein Sohn, mein Sohn, Absalom, mein Sohn. Und so sagt er, so wäscht er ihm tüchtig den Kopf und sagt, jetzt musst du dem Volk gewissermaßen deine Dankbarkeit zeigen, sonst ist es um die Königsherrschaft geschehen. Joab kann das Schlimmste abwenden. Die abgefallenen Nordstämme erwägen darauf eine Rückkehr zu David. 9 bis 10. Also die Stämme, die mit Absalom weg waren. Und nun begeht David einen politischen Fehler. Er kommt aus dem Ausland zurück. Und da lädt er den Stamm Juda ein, ihn auf der Rückkehr ins Land zu empfangen. 11 bis 15. Dann macht er noch einen Fehler. Er sagt dann auch, jetzt möchte ich gerne Joab als General ersetzen durch Amasa. und hatte natürlich Joab zutiefst verletzt. Zwei Fehler, so kurz aufeinander. David kehrt zurück und wird dann von Simei empfangen, der ihn so gelästert hatte, als er wegging. Und er bekennt seine Sünde der Lästerung und David vergibt ihm. 16 bis 23. Dann kommt Mephibosheth, der von Ziba so verleumdet war, und er empfängt David voll Freude. Ein klarer Beweis, dass es eben alles nur Verleumdung war. Er hatte sich nicht mehr gewaschen und nicht mehr gepflegt in der Abwesenheit von David. Also der sah wirklich ein bisschen aus. Aber das war gewissermaßen, um David eben seine Trauer über den Umsturz zu beweisen. Dann kommt der alte Barzillai und empfängt David. Und Juda und die Hälfte von Israel empfangen David, in Vers 40. Aber in der Folge sehen wir, die Nordstämme Israels, die sind ganz tief beleidigt, weil David eben nur Juda eingeladen hat, ihn zu empfangen. Und dabei hatten die Nordstämme sogar zuvor noch erwogen, sie möchten jetzt wieder zurück zu David. Und jetzt fühlen sie sich zurückgesetzt. Und dann beklagen sie sich bei den Judäern. Und die Judäer reagieren sehr, sehr hart. Und was geschieht, wenn man auf Härte mit Härte reagiert? Das ist wie in der Physik, Aktion gleich Reaktion. Das führt zu einem neuen Bruch. Die 10 Stämme sagen sich, komm, mit denen haben wir nichts zu tun. Und genau in diesem Moment ist der Bösewicht auch schon bereit. Kapitel 20, Vers 1. Und das selbst war zufällig. Ein Mann Belials, also ein nichtsnutziger Mensch. Sein Name war Sheba, der Sohn Bikris, ein Benjaminiter. Und er stieß in die Posaune und sprach, wir haben kein Teil an David und kein Erbteil an dem Sohn Isais. Und so macht dieser Sheba die Nordstämme wieder von David abspenstig. Es kommt zu einem neuen Bruch, eine neue Revolution. Jetzt soll Amasa, den David eben als Heerobersten einsetzt, soll diesen Aufstand niederschlagen. 4 bis 6. Aber er ist kein guter Heeresoberster. Er zögert und Joab realisiert, jetzt habe ich die Chance. Joab geht auf seine eigene Rechnung, nutzt die Gelegenheit und kann diesen Aufstand niederringen. Das führt dazu, dass Sheba geköpft wird. Amasa wird umgebracht. Das ist die Eifersucht von Joab ihm gegenüber. Joab bleibt Heeresoberster. Und dieser letzte Aufstand ist so auch zum Ende geführt. Dann kommt Kapitel 21. Es gibt plötzlich 3 Jahre Hungersnot. David befragt Gott über den Grund und es wird ihm erklärt, das hat noch mit Saul etwas zu tun. Saul hat nämlich ein Massaker angerichtet unter den Gibeonitern. Das waren diese Kanaaniter, mit denen Josua in Josua 9 einen Bund eingegangen war, um sie zu verschonen. Und Saul hat diesen Bund, diesen jahrhundertealten Bund von Josua gebrochen durch das Massaker. Und so sagte Gott, das ist noch eine Folge davon. Und in der Folge werden dann 7 Männer aus der Familie Sauls hingerichtet. Aber sie werden dann zusammen mit Jonathan und Saul in einem Ahnengrab würdig bestattet. Weiter, in Kapitel 21, 15 bis 22 werden nochmals neue Auseinandersetzungen mit den Philistern berichtet. Und wie am Ende seines Lebens nochmals 4 Riesen der Philister getötet werden. Also Riesen wie Goliath einst. Der erste Riese hatte eigentlich beschlossen, David zu ermorden. Und da hat man dann in Israel beschlossen, jetzt soll, David ist zu alt, der soll nicht mehr in den Krieg ziehen. Sonst würde man die Leuchte Israels mal auslöschen. Also in Vers 17 wird David als die Leuchte Israels beschrieben, die soll nicht ausgelöscht werden. Dann kommt Kapitel 22 und David redet zu dem Herrn die Worte dieses Liedes. An dem Tag oder zur Zeit, da der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet hatte. Und er sprach: Der Herr ist mir mein Fels und meine Burg und meine Retter. Gott ist mein Fels, auf ihn werde ich trauen, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste und meine Zuflucht. Ein bewegender Psalm, den wir im Psalm 18 fast wörtlich wiederfinden. Also es ist David, der Gottes Güte rückblickend preist. Aber es ist ein prophetischer Psalm, der letztlich hinweist auf die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit als Richter. Psalm 2. Samuel 23 ist noch bewegender und dies sind die letzten Worte Davids. Es kommt sein Testament. Es spricht David, der Sohn Isais. Und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Hier haben wir eine deutliche Stelle, die ausdrücklich die volle Inspiration der Psalmen bezeugt. Der Heilige Geist hat durch David gesprochen. In all den Psalmen, die eine so tiefe prophetische Bedeutung haben. Und dann ein Vers, der so herausragt. David spricht von dem messianischen Reich. Vers 4. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanz nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde. Ein Morgen ohne Wolken. Das wünschen wir Israel. Jetzt ist es ganz anders. Es ist dunkel. Es ist sehr ernst. Die Welt ist in einer sehr kritischen Phase. Das Schlimmste steht noch bevor. Aber danach kommt dieser Morgen ohne Wolken. Das ist das große Reich des Sohnes Davids am Ende der Tage. Es folgt noch eine Liste der Helden Davids, die ihn so unterstützt haben in seiner Verwerfung. Und schließlich Kapitel 24, da wird David von Satan angereizt, sein Volk zu zählen. Was kann der Grund sein, wenn man das Volk zählen will? Ja, es gibt verschiedene Gründe. Manche haben Statistik einfach sehr gern. Aber in 2. Mose 30, Vers 12 hat Gott eine klare Einschränkung gegeben. Wenn Israel gezählt wird, muss man für jede Person ein Lösegeld bezahlen. Das sollte verhindern, dass das einfach so leichtfertig getan wird. Warum? Weil Volkszählung leicht der Ausdruck von Hochmut ist. Wer hat nicht schon seine Gemeinde durchgezählt? Ja gut, das können ganz verschiedene Gründe sein. Das kann sein, um die Gnade Gottes zu preisen, ja? Aber es kann auch ein versteckter Hochmut sein. Oder wenn man zählt, wie viele haben sich jetzt bekehrt durch mich? Ja? Dann kann man doch die Gnade Gottes preisen, dass man so gut gebraucht worden ist. Aber es ist leicht Ausdruck eigentlich von Hochmut. Und David will nun sein Volk zählen. Eigentlich ist es sein Stolz, der hier wieder durchbricht. Und später gibt Davids Gewissen auch Alarm. Er tut Buße, Vers 10. Aber Gott bringt eine Pestplage über Israel. Und das Gericht dieser Pestplage endet dann, als der Engel des Herrn bei der Tenne Aravnas unterhalb der Bergspitze zwischen Himmel und Erde steht. Dort sieht David ihn. Der Engel des Herrn, der Malach Adonai, Das ist der Sohn Gottes im Alten Testament. Der Engel des Herrn wird nämlich immer wieder genannt der Herr. Er ist der Ewige. Und ist trotzdem der Gesandte des Herrn. Eigenartig. Man kann aus dem Alten Testament beweisen, dass in der Gottheit mehr als eine Person ist. Also der Engel des Herrn hält sein Schwert dort oben auf dem Tempelberg, da war die Tenne Aravnas. Aber eine Tenne hat man im Altertum nicht auf die Bergspitze gestellt, sondern etwas unterhalb. Also leicht unterhalb vom Felsen. Und David hat dann diese Tenne gekauft, denn Gott hat ihm prophetisch mitgeteilt, hier sollst du einen Altar errichten. Und zwar genau auf der Tenne von Aravna. Heute wissen wir ganz genau, wo das Allerheiligste war, durch die jüngsten archäologischen Forschungen, auf dem Felsen. Und jetzt wissen wir auch genau, wo der Altar war. Der war effektiv etwas mehr als 3 Meter unterhalb der Bergspitze. Der Ort des Altars. Genauso wie man Altare, wie man Tennen eben baute, damit das Korn nicht einfach fortgeweht wird, ein Teil, sondern dass es wenigstens durch die Bergspitze noch aufgehalten wird. So können wir diese Tennen also genau lokalisieren. Da hat David dann den Altar gebaut und das wurde dann auch der Altar im Salomonischen Tempel. Dieser Ort. In dem zweiten Tempel, wieder genau am gleichen Ort, an seiner Stelle, Esra 3, wurde er wieder aufgebaut. Und heute wissen wir, wo das ist, und darum kann man dann für den dritten Tempel, kann man jetzt den Altar genau wieder an der richtigen Stelle aufbauen. Es ist gerade südöstlich von der Oma-Moschee, vom Kettendom. Das ist dieser kleine Dom östlich vom Felsendom. Gerade südöstlich dazu ist der Platz des Altars. Dort hatte David einen Altar gebaut und er hat ihn gekauft, wie wir hier in diesem Kapitel lesen, für 50 Silberschekel. Also etwa ein halbes Kilo Silber. In der Parallelstelle in 1. Chroniker 21, 26 wird gesprochen von 600 Goldschekel. Aber er kauft eben nicht nur die Tenne, sondern er kaufte auch das ganze Terrain, den Tempelplatz. So ergänzen sich die Berichte. Die Tenne für ein halbes Kilo Silber und der Tempelplatz für 6 Kilo Gold. Es ist eines der wenigen Immobiliengeschäfte, die in der Bibel berichtet werden. Aber ganz wichtig, wem gehört der Tempelberg, der Tempelplatz? Da haben wir noch die Kaufsurkunde, den Preis. Ja, das ist nach 3000 Jahren nicht vorbei. Ja, und so endet gewissermaßen das zweite Buch Samuel mit dem Finden des exakten Ortes für den Altar, wo dann Salomo den ersten Tempel bauen sollte. Ja. Wir sind am Ende mit der Zeit.